Die größere Wahrheit liegt in der Genauigkeit des Unscheinbaren. Ilse Aichinger.
Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite.
Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina / macht fertig / Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Moment. So, bisschen besser gemacht. Dass du wieder dabei bist und wir eine neue Folge begehen. Und ich glaube, ich höre mich schon besser an als letzte Woche. Was sagt ihr? Also wenn ihr Nein sagt, dann ist es natürlich problematisch. Ihr werdet mich jetzt aber zwischendurch husten hören oder mal durch Zufall die Nase ausschnauben. Ich kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Es bleibt erstmal so wahrscheinlich, ne? Wie man es kennt. Husten, Schnupfen, also verschleimt sein. Daraus resultiert der Husten ja, ist immer ein bisschen langwidrig. Oh, so. Ich habe ja schon, wie lange ist es jetzt her? Eine Woche, zwei Wochen? Seit zwei Wochen mein Podcast-Thema und will das auch mit euch begehen. Und lustigerweise habe ich mir ja viel dazu aufgeschrieben. Aber ich habe das jetzt nicht nochmal durchgeguckt heute, beziehungsweise gestern oder wann auch immer. Deswegen ist für mich wahrscheinlich wieder auch eine neue Sache wie für euch. Ja, aber vorher widmen wir uns dem Kalender. Leute, findet ihr nicht auch, dass der Januar total langwidrig war irgendwie? Also ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so einen langen Monat gehabt wie den Januar. Dieses Jahr auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich krank war, aber also ich bin aufgewacht und dachte, das ist ja immer noch Januar. Normalerweise ist das doch dann so, oh mein Gott, es sind schon so und so viele Tage ins Jahr gezogen. Aber diesmal irgendwie null. Ich muss mal nebenbei hier im Kalender suchen. Ich habe mich aus Versehen das Titelding abgerissen. Ich trottel. Hä, wie das so? Selbst hier kommt es mir vor, als wenn der Januar zu lang ist. Was ist denn los? Ja, so höre ich mich übrigens immer zu an. Ist auch richtig cool, wenn man Telefonate führt für die Arbeit, dann kommt immer, oh, sind Sie krank? Ach Mensch, oh, Sie hören sich ja nicht gut an, am besten gute Besserung. Und man denkt, man ist doch schon wieder gesund. Mein Gott, muss das jeder irgendwie erwähnen, aber es ist natürlich eine Art von Höflichkeit. Eine Art von Höflichkeit, die ich hier nicht ändern kann. Ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Eben habe ich nämlich nicht so gehustet, ich wundere mich gerade ein bisschen. Vielleicht liegt es daran, dass man so ein bisschen in Anstrengung alles aufgebaut hat und ja, gut, ich rede ja auch nicht durchgehend, ne? Muss man ja auch so sehen. Ja. Ich habe mir nämlich noch einen schönen Kaffee reingepfiffen. Ich habe jetzt so eine, so eine Standard-Kaffeemaschine wie früher mit so einer Thermoskanne dran. Ich weiß nicht, ob Leute das kennen oder noch kennen. Die meisten sind ja vielleicht schon aufgewachsen mit Kaffeevollautomat. Ey Leute, stellt euch mal vor, es gibt Menschen, die gar keine richtige Kaffeemaschine mehr kennen, die nur diese Vollautomaten kennen. Ach Gott, naja, das ist die Technik. Naja, ich habe ja einen ganz tollen großen mir mal gegönnt. Im letzten Jahr. Letztes Jahr. Nee, Quatsch, wir haben ja jetzt schon das neue, also 23, Ende 23 habe ich mir den gegönnt, weil in der Praxis die Maschine kaputt gegangen ist. Dann dachte ich, dann kriegen die meine, bevor die jetzt erstmal ein neues Hightech-Ding kriegen. Ich hätte es lassen sollen, ich hätte denen einfach so ein Chibo-Vollautomaten kaufen sollen. Die sind ja nicht so teuer und nicht so wartungsintensiv und hätte meinen DeLonghi behalten. Schön, hier, schöne Werbung, aber ich muss sagen, von DeLonghi bin ich bis heute immer noch begeistert. Von den anderen eher nicht so. Ich habe dann mich umgeguckt und mich beraten lassen. Und dann wurde mir dieser Siemens EQ 900 oder wie das Ding heißt, empfohlen. Fand ich auch ganz geil, gerade wegen der Milch. Ich habe immer so ein bisschen mein Milchthema, dass man ja, wenn man so einen Plastikkanister daneben hängen hat, dass das ja da drinnen nicht so geil ist. Erstmal bin ich auch nicht so ein Fan von Todesplastik, ne? Und ja, das wollte ich halt nicht. Ich wollte nicht wieder so einen Adapter, den ich daran stecke. Und bei Siemens war es ganz cool, weil da konnte ich so einen Adapter ranstecken und da war einfach der Schlauch, den habe ich in die Milch gegangen, den habe ich danach sauber gemacht und fertig, ne? Das ist eine gute Sache an dem Ding. Der Rest ist Rotze, also wirklich dieses Ding, ich kann das Gefühl jeden zweiten Tag entkalken. Ja gut, ist halt hier sehr kalkreiches Wasser, aber das hatte ich bei der DeLonghi ja auch nicht. Und das Problem ist, man muss immer die Brüheinheit rausnehmen und reinigen. Das hatte ich bei der DeLonghi auch nicht. Naja, auf jeden Fall reinigen ist ja auch alles schön und gut. Aber die Mechanik ist so gebaut, in der Brüheinheit ist so ein Schlauch dran für Wasserzufuhr. Und der hat schon seit Werkbeginn einen Knick, weil das halt so super dumm gebaut ist. Naja, und das habe ich immer mal wieder hinbekommen, den auch wieder ranzustecken. Aber jetzt ist es so weit, dass man den nicht mehr rankriegt, ohne dass der Knick so gravierend ist, dass er dann immer wieder abplatzt. Ja, das war dann meine Überraschung vorgestern. Also ich habe jetzt Freitag vorgestern, also muss ich dann lostigern und mir so eine Billo-Kaffeemaschine kaufen. Denn ich habe das dann eingereicht alles, weil es ja ein Garantiefall ist bei Siemens. Und die holen den auch ab, weil das ja sehr viel Geld gekostet hat, man kann sich's denken. Und man, also ich bin die Letzte, die jetzt losläuft damit zu, was weiß ich, Mediamarkt und bringt den dahin, weil ich habe kein Auto. Ich werde das, also ich gehe doch nicht zu Fuß mit so einem riesen Ding durch die ganze Stadt. Ich kann das gar nicht tragen, glaube ich. Also ein Karton hat natürlich wie immer kein Mensch mehr, ne? Ja, und ich verschicke das auch nicht. Also soll ich das zur Post bringen? Das ist noch ein weiterer Weg. Ja, aber die holen das halt ab, weil ein Garantiefall und so weiter. Machen die auch so, aber dann nehmen sie immer eine Pauschale von 250 Euro. Das ist natürlich nicht so geil, weil das ist so ein Ding. Ich könnte die Brüheinheit neu kaufen für 100 Euro, aber ich sehe es eigentlich nicht ein. Das ist ja nicht meine Schuld. Ja, aber wann holen sie es ab? 18.02. Habe ich gedacht, ja, super geil, ohne Kaffee die ganze Zeit. Also ich bin jetzt nicht so ein Junkie, aber ich finde es schon ein schönes Morgenritual. Ich trinke halt nur morgens Kaffee. Und das hätte mir dann gefehlt, also habe ich mir für 30 Euro so ein Ding, wurde auch übernommen von einem großzügigen Spender, gekauft. Und gar nicht mal so ungeil, der Kaffee, ne? Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen anderes Mischverhältnis. Man muss halt, man steht halt nicht mehr daneben und es wird irgendwie gemacht, das dauert halt länger. Aber ist ganz geil eigentlich irgendwie, ja. So viel zu meinem Dilemma. Ach so, und viele haben noch gefragt, was denn mit der Matratze ist. Ja, Leute, ich hatte das damals dann schnell im Kundenservice geschrieben. Die haben gesagt, gar kein Problem. Beziehungsweise ich habe angerufen, weil es also lange dauerte. Es ist eine ganz bekannte Firma übrigens. Die macht auch Werbung im Fernsehen. Tausendfach. Also, ne? Da habe ich das bestellt und dann hat ein freundlicher Mitarbeiter gesagt, oh Mann, der Auftrag ist schon raus. Ich muss nochmal dann, sagen wir mal, tiefer graben und dann melde ich mich. Aber müsste gehen. Habe ich 24 Stunden gewartet, keiner gemeldet. Ich sage, was ist denn nun? Es geht ja nur darum, dass ich nicht 2 Meter mal 2 Meter, sondern 1,80 mal 2 Meter bekomme. Sollte ja an sich kein Problem sein. Ja, und dann hat er gesagt, ging nicht mehr, ist storniert. Habe ich gedacht, okay, naja, gut, kriege ich halt mein Geld wieder und dann bestelle ich halt neu. Ja, bis heute mein Geld nicht wieder, ne? Also wir können uns überlegen, wie lange das her ist. Ich warte jetzt genau einen Monat, weil Online-Bewertungen sagen auch, dass alle das gleiche Problem haben, dass man sein Geld nicht bekommt. Manche haben es dann nach einem Monat genau bekommen, manche eben nicht. Ich warte jetzt einen Monat, dann gehe ich zum Anwalt. Also das sind ja fast 1.000 Euro, ne, Leute? Also ich finde es eine Unverschämtheit. Gerade bei so einer großen Firma, ich hätte niemals, also es ist nicht Emma, ich hätte niemals gedacht, dass das mir passiert. Also, und jetzt sitze ich immer noch in meinem Kackbett. Oder sagen wir mal auf meiner Kackmatratze. Das Bett ist gut, ich will hier nichts beschreien. Naja, so viel zu meinem Live-Update. Wir gehen mal in den Kalender und heute steht dort Mauern. Trotz guter Karten kein Spiel wagen. Mauern. Ach so, ja, das kennt man, ne? Wilfried, Horst und Rainer sitzen am Eichentisch und kloppen. Kloppen? Okay, kloppen. Verzeihung, spielen Skat. Horst hält sich beim Bieten zurück. Guck mal, Rainer, der mauert schon wieder. Ah ja, daher kennt man das auch, das kenne ich gleich auch. Worauf jener erwidert, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Horst wortwitzt zwar mit Ulbrichts berühmten Ausspruch, doch mit dem Handwerk des Mauerns hat Mauern nichts zu tun. Legen wir die Karten also auf den Tisch. Mauern, dieser Begriff aus dem frühen 20. Jahrhundert, lässt sich über das Jahrhundertende zurückverfolgen. Das hebräische Wort Murah, ich sag mal so, wie ich denke, es wird so ausgesprochen, eigentlich sich ängstlich verschanzen, ging erst als Mora, Furcht, Angst, in das Jiddische ein, ehe es im 19. Jahrhundert von Rotwelschen aufgegriffen und Maurer gemacht wurde. Bei deutschen Sprechern schwang sicherlich auch das Wort Mauer mit. Beim Kartenspiel bezeichneten Mauern die Praxis, zaudernd ängstlichen Spielern nicht die Initiative zu übernehmen. Auch im Fußball kann man Mauern, nämlich wenn sich eine Mannschaft wie Sportreporter sich ausdrücken, hinten reinstellen. Puh, was weiß ich. Das letzte Wort beim Skaten hat übrigens Rainer. Kann man bei Mamau auch mauern? Fragezeichen. Ja, war jetzt nicht so weltbewegend. Ich glaube, jeder kennt das irgendwie so ein bisschen, ne? So, der schon mal irgendwas mit Kartenspielen zu tun hatte. Mein Stiefvater damals war er ein sehr großer, oh Gott, ich glaube Skatspieler. Ich glaube, die haben Skat gespielt. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja, ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt. Ich weiß, wenn ich es noch nicht erzählt habe, ist es ein bisschen peinlich. Aber ja, wenn ich mal gemopst habe, dann habe ich da gemopst. Naja, also der ist immer Donnerstag zum Kartenspielen gegangen, kam dann hackebesoffen, ich würde mal sagen freitags früh, zurück, hat sich dann hingelegt und an sich, außer der hat jetzt abgeräumt, den Jackpot geknackt oder so, wusste der nie, was in seiner Spielkasse ist. Das war so eine, kennt ihr noch diese viereckigen kleinen Blechdosen von Diddl? So eine war das. Und die hat dann immer einen Schrank gehabt und ich wusste, wo das ist. Und an sich habe ich damals 20 Euro Taschengeld bekommen. Da war schon Euro, ja, da war schon Euro. Und wenn du dann im Schwimmbad warst oder irgendwas, dann war es auch schnell weg, das Geld. Logischerweise, heute würde es ja gar nicht für gar nichts mehr reichen. Naja, und dann wollte ich manchmal vielleicht noch so ein Kaugummi haben oder so von Hubba Bubba für 99 Euro, Cent, Euro. Ja, also das war sowieso mein Laster. Hubba Bubba war so ein Ding bei mir. Und ja, lustigerweise hätte ich diesen Menschen auch fragen können und der hätte bestimmt ab und an mal gesagt, okay, hier nimm oder mach was dafür, weil er hatte ja selber einen großen Konsummarkt und ich habe sehr oft auch so bei Inventur und sowas geholfen. Ich überlege gerade, ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Doku gesehen, auch über so einen Einkaufsmarkt. Ach ja, mit so Diebstahl, wie Leute das so Ladendetektiv entdecken und so weiter. Und dann fiel mir ein, dass ich, dann habe ich so gedacht, ja, früher war das gar nicht so ein Ding, als ich noch Kind war, dass da so viel geklaut wurde. Mal so ein Jugendlicher, ne? Hat dann Schokoriegel geklaut oder so, wurde dann vielleicht erwischt oder keine Ahnung. Aber so richtig Diebstahl gab es da gar nicht. Gut, man muss dazu sagen, das war ganz schön außerhalb von Berlin. Es war schon sehr dörflich eigentlich. Von daher kannte jeder jeden. Das wäre ein bisschen mystisch gewesen, wenn man da geklaut hätte. Aber ich weiß noch, dass das Einzige, was immer auffiel, ist bei der Inventur, dass Sachen einfach irgendwie, so gerade so Kühlsachen einfach irgendwo dazwischen lagen. Das fand ich so asozial immer, weil es natürlich das Minusgeschäft, ne? Das ist halt richtig voll ekelhaft. Naja, so viel dazu, aber ich hätte das fragen können, hab's dann aber meistens nicht gemacht und hab dann da mal reingegriffen oder so. Aber ich habe immer echt nur Süßigkeiten davon gekauft. Das ist auch heute noch mein Laster, ne? Aber habe immer nur Süßigkeiten davon gekauft. Ich habe nie mich irgendwie krass berechnet. Ich habe auch nie mehr als mal 5 € rausgenommen. Oder so einen Schein hätte ich niemals genommen. Ich habe immer nur ans Kleingeld gegriffen, ne? Ja, das war so ein bisschen. Deswegen kenne ich Kartenspielen. Es ist für mich so eine interessante Bedeutung bei mir, wenn man sagt, ja, wir gehen Kartenspielen und sowas. Ja. Ja. Naja. Und dann haben wir gerade super gut den Bogen zum heutigen Thema spannen, nämlich Erziehungsstrafen. Oh Mann, es tut mir voll leid, dass ich immer huste. Ey, ihr müsst da einfach jetzt ein bisschen durch mit mir. Mein Kumpel sagt, ich habe eine Special-Fähigkeit, weil immer wenn man jetzt im Laden ist und so, und ich huste, dann springen die Leute ja gefühlt zur Seite, ne? Ist ja auch logisch, ich wäre ja genauso. Und dann letztens war ich, ach ja, wo ich die Kaffeemaschine geholt habe, und dann habe ich ihn getroffen durch Zufall. Und er hatte so Mittagspause, aber nur noch so die letzten 5 Minuten oder so, und wir stehen da so an einer riesenlangen Schlange bei der Kasse. Er meinte, los, setz deine Special-Fähigkeit ein, hust mal hier alle durch weg. So peinlich, ey. So viel dazu. Genau. Genau, wie heute soll es um Erziehungsstrafen gehen. Ich würde es auch Kinderstrafen nennen, aber das ist ein bisschen fragwürdig, das so zu nennen. Deswegen nennen wir es Erziehungsstrafen. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich meine die Strafen von damals. Ne? Also, ihr versteht schon. Ich versuche es nur schlauer auszudrücken. Dazu habe ich aufgeschrieben, es gibt viele Strafen. Ne? Wir machen da jetzt ein draus. Oder soll ich K-Strafen sagen? Ich sag K-Strafen, ja? Wir wissen alle Bescheid. Aber anders kann ich das nicht ausdrücken. Ihr wisst, es ist ein bisschen kritisch. Ich bin auch eingeteilt unter explizite Wortwahl und Sprache. Von daher, ne? Also, Es gibt viele K-Strafen, die in der Vergangenheit üblich waren, aber heute als unangemessen, überholt und sogar schädlich angesehen werden. Hier sind einige Beispiele für früher häufig angewendet wurden, heute jedoch aufgrund veränderter Gesellschaftsnormen und pädagogischen Ansätzen größtenteils nicht mehr verwendet werden. Okay. Und das habe ich jetzt unterteilt in 5 Strafen, Straf oder 5, Formen. Danach geht es noch, also fand ich nämlich ganz interessant, wo das noch alles erlaubt ist. Dann habe ich die Geschichte in Deutschland zu den ganzen K-Strafen, Erziehungsstrafen ist einfach besser. Dann die Entwicklung in Europa auch, weil ich fand ein bisschen, ich würde gerne mal ein bisschen den Bogen spannen, auch Entwicklung in deutschen Schulen, weil Schule ja auch so ein Ding war, Entwicklung in Europa. Und dann habe ich Psychologie hinter BDSM, ne, das, was da zusammenknüpft, ganz zum Schluss natürlich. Fangen wir an mit den verschiedenen Formen der Strafen. Erstens körperliche Strafen natürlich. Also ist ja die direkte physische hier, so Gott, eine Taube die ganze Zeit vor meinem Fenster. Das hört die nicht. Direkt physische Bestrafung, die Schmerzen einfach verursachen, ganz klar. Also da haben wir zum Beispiel Schläge mit Gegenständen. Das kennt man wahrscheinlich, wobei, das kennt man aus beiden, ne? Aus Haushalt und Schule. Rohrstock, Gürtel, Lineal. Vor allem, ich habe stehen, Rohrstock, Gürtel, Lineal, Peitsche, Rohrstock, Gürtel. Okay, klar. Bambusstöcke, also solche Dinge, die man einfach verwenden kann. Man kann, konnte auch, wie heißt denn das? So einen Pfannenwender nehmen, ne? Man konnte, also es gibt ja, es wurde sich ja viel ausgedacht. Also man hört ja manchmal so schlimme psychische Sachen, wo du dann denkst, wie kommt man darauf, ne? Da muss man schon sehr, sehr krank im Kopf sein. Dann gab es noch die typischsten, und ich glaube, jeder hat das mal von uns erlebt, außer man ist wirklich sehr behütet aufgewachsen, und zwar Ohrfeigen oder Backpfeifen genannt. Ja, war früher eine total normale Erziehungsmethode. Ich höre immer wieder, ja, hat mir auch nicht geschadet. Also, ich weiß es nicht. Ich erhalte überhaupt nichts von Gewalt. Wenn man schlau ist, kann man jedem Kind das gut vermitteln und erklären. Und wenn es sich daneben benimmt, resultiert es eigentlich aus deinen eigenen Erziehungsfehlern und nicht daraus, dass da die Gewalt und Disziplin fehlt. Ganz klar. Also, sehr selten so, ne? Es ist einfach dann falsch verknüpft. Habe ich gerade das Wort gesagt, das K-Wort? Scheiße. Mann, Leute, es tut mir so leid. Dann haben wir noch Knien auf harten und schmerzhaften Oberflächen. Habe ich früher nie gehört, jetzt durch BDSM ein bisschen. Zum Beispiel so auf Holzscheiten, auf Reis, auf Maiskörnern. Dann gibt es noch schmerzhafte Positionen. Also sowas wie Wand sitzen, also wie so ein Stuhl sein sozusagen, an der Wand hinten mit dem Rücken abgestürzt. Dann das Arm ausstrecken mit Gewichten. Ich frage mich immer, warum sollte man jemanden so bestrafen? Es gibt, außer man ist ein BDSM, aber es gibt da überhaupt keinen Sinn. So, jetzt setze ich jetzt an die Wand und mache, wow, dann tun danach die Beine weh, okay, habe ich ja voll viel von gelernt. Und dann gibt es noch das typische Ohrenziehen und Kneifen. Ich glaube, das wurde sehr oft in der Schule gemacht. Natürlich auch so, ne, aber ich kenne das Kneifen nur von in die Wange kneifen aus. Oh, wie süß. Oh, das habe ich gehasst als Kind, ne? Naja, das war auch sehr schmerzhaft und demütigend. Ja. Oh, Mensch, Leute. Vielleicht sitze ich auch doof. Ja, kommen wir zu Punkt 2. Oh Gott, ich schmeiß die Flasche runter. Der öffentlichen Demütigung. Strafen, die einfach die betroffenen Personen sehr bloßstellen soll und das in Anwesenheit von anderen. Da haben wir die sichtbaren Markierungen, sowas wie Zeichen auf der Stirn schreiben, wie böse, schuldig, Loser. Solche Dinge kann man immer alles gut umwandeln, ne? Wir dürfen mal voll nicht vergessen, dass viel im BDSM benutzt wird davon. Dann gibt es erzwungene Gesten, sich vor anderen zu verbeugen oder anderen hinknien und um Vergebung bitten. Dann gibt es lächerliche Kleidung, mit Zwang halt sowas wie Schilder tragen, ich habe gelogen, oder auffällig demütigende Kostüme wie so ein Clownskostüm. Dann gibt es noch den Pranger. War in der Vergangenheit ein weit verbreitetes Instrument in Dörfern und Städten, ne? Also auf dem Marktplatz so einen Pranger zu haben. Und dann gibt es noch das erzwungene Singen und Vorführen. Kinder und K und Erwachsene müssen in der Öffentlichkeit singen, tanzen oder laut ihre Fehler eingestehen. Ja, öffentliche Demütigung finde ich schon hart. Also ich bin echt froh, dass ich sowas alles nie erlebt habe und auch nie gesehen habe. Ne? Also, das hat mich ja todestraumatisiert. Ja, drittens haben wir die physischen Einschränkungen. Also sowas, so Strafen, die die Bewegungsfreiheit einschränken oder halt körperliche Belastung verursachen. Sowas wie Einsperren in engen, dunklen Räumen, Besenkammer, Keller, ne? Fesseln, Hände und Füße anbinden, um eben die Bewegungsfreiheit zu verhindern. Ich hab mal so ein eine Mitkommilitonin gehabt, die hat mir erzählt, dass immer wenn sie damals super dolle Strafen gemacht haben, dann wurde sie übers Wochenende an die Heizung angekettet. Also mit einer Hand, sodass sie sich bewegen konnte und hat dann so, ne, immer wenn sie pullern muss, musste sie Bescheid sagen. Aber ich frage mich, was das bringen soll. Also Hausarrest ist das Einzige, was ich noch gerade so verstehen kann, ne? Heutzutage aber auch lächerlich, weil dann hast du deine Technik. Heutzutage zieht eigentlich nur Technik wegnehmen. Und Geld einschränken und sowas. Aber solche Sachen, ne? Also, das habe ich sie aber auch angeguckt und meinte, hä, warst du noch da zu einem Tag Kontakt? Ja, alles fein. Voll fein, auf jeden Fall bestimmt. Dann erzwungene Bewegungslosigkeit, dieses stundenlang auf einer Stelle sitzen, in die Ecke stellen, auf so einem komischen Stuhl sitzen, der Stuhl der, keine Ahnung, Bestrafung, halt in derselben Position. Man darf sich nicht bewegen oder fortgehen. Erzwungener Aufenthalt im Freien, also sowas wie bei extremer Kälte oder Hitze, ne? Ohne dann natürlich die angemessene Kleidung dazu. Und dann gibt es noch Einschränkungen des Schlafes. Kinder werden wachgehalten oder dürfen sich nicht hinlegen, ausruhen, sondern müssen zum Beispiel auch im Sitzen, wenn überhaupt, schlafen. Ach, ja. Ach, ich habe schon wieder das Wort gesagt, ist ja auch egal. Punkt. Und der letzte Punkt ist dann noch harte Arbeitsstrafen. Also Strafen, die körperlich überanstrengend oder erniedrigend sind, also gerade durch die Arbeit. Ne? Also, ja. Zum Beispiel putzen, reinigen von Klos, Bädern oder auch Fenster putzen als Strafe. Aber geil, wie das dann, also da musst du es ja voll negativ im Kopf. Also, ich putze richtig gerne Fenster zum Beispiel. Ne? Ich kann das einfach sehr gut. Ich habe da eine gute Technik. Oh. Ich kann das einfach sehr gut, das ist schlecht gesagt, psychologisch gesehen, ne? Die das immer bestätigen müssen, können es meistens nicht so gut, aber ich kann es wirklich gut. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, dass meine Mutter eine Zeit lang immer so ein bisschen nebenberuflich geputzt hat und dann wurden oft verlangt, ja, können Sie auch Fenster machen? Und meine Mutter hat es sehr schmierig immer oder streifig so gemacht und dann hat sie mich immer gerufen, da habe ich mir immer ein bisschen was dazu verdient. Oft hatte ich keinen Bock, ne? Aber ja, ich kann das komischerweise sehr, sehr gut. Ich weiß nicht warum. Ich habe da so eine Technik und ich brauche auch nur Spüli ein bisschen und dann klappt das. Keine Ahnung, fragt mich nicht, warum ich da irgendwie, ich habe ein Talent dafür. Ich bin einfach die geborene Fensterputzerin. Toll, wirklich, wow. Mein Haken hinter. Ja, schwere Lasten tragen zum Beispiel, mit Eimer mit Wasser oder mit Steinen drin, schwere Gegenstände. Dann gibt es noch unangenehme Arbeiten, wie mit Gerüchen und Schmutz verbunden sind. Zum Beispiel sowas wie Tierabfälle, also so Stall ausmisten und so weiter. Ich finde das so dumm, weil man psychologisch lenkt man das doch dann aufs Negative. Das heißt, fürs ganze Leben lang wirst du es immer wieder als negativ betrachten. Du wirst nicht sagen, oh, ich muss Fenster putzen, okay, irgendwie so, ne? Scheiße, aber okay. Sondern du hast ja fast schon panische Angst, dann Fenster zu putzen. Also das ist ja vollkommen dämlich, ne? Also, ja. Dann gibt es noch lange und monotone Aufgaben, also ständige Aufsammeln von Müll oder das Schreiben von Sätzen wie ich darf nicht ungehorsam sein, sowas so 100 Mal auf Papier oder ein ganzes Buch voll. Solche Sachen gibt es auch, was ich gar nicht so schlimm finde, um ehrlich zu sein. Sowas wie Müll aufsammeln gehen finde ich eine gar nicht mal so verkehrte Sache. Jetzt nicht unbedingt für Kinder vielleicht, aber ja, ich weiß nicht, aber naja. Und dann gibt es noch Feldarbeit, also so gerade in ländlichen Gebieten gab es früher, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, mussten die dann oft stundenlang bei körperlicher, harter Arbeit mithelfen. Und das war dann halt so eine Strafe, ne? Ich kenne es nicht, ich weiß nicht, aber ich habe es so rausgesucht. Ja, Wo ist das noch erlaubt? Ich dachte, das wäre mal ganz interessant, weil ich fand es sehr interessant zu lesen. Deswegen gebe ich es euch noch mal mit raus. Oh mein Gott, das geht gar nicht mit das am Anfang. Ich werde das so schnell abarbeiten, aber so, dass wir einfach mal ein bisschen Wissen dahinter haben. Erstens, die körperlichen Strafen gibt es noch als häusliche Gewalt. Also wo es noch erlaubt, ne? Häusliche Gewalt gibt es in Afrika. In vielen Ländern wie zum Beispiel Nigeria, Kenia, Äthiopien sind körperliche Bestrafungen im Familienkontext kulturell akzeptiert. Crazy. In Asien, Länder wie Indien, Pakistan und Indonesien erlauben in vielen Regionen körperliche Züchtigung zu Hause. USA, in einigen Bundesstaaten körperliche Züchtigung in der Familie legal, solange sie nicht als Misshandlung eingestuft wird. Also ich finde das immer eine Misshandlung. Ich finde auch eine Backpfeife ist eine Misshandlung. Also weiß ich nicht. Dann, also das war ja die häusliche Gewalt, jetzt gibt es die Schulen. In den USA sind körperliche Strafen wie Schläge mit einem Paddel in 19 Bundesländern, zum Beispiel Texas, Alabama, legal. Verrückt. Afrika, da kann ich es immer noch irgendwie nachvollziehen, das ist halt so. In Ländern, also was heißt, es ist halt so, ich will das ja gar nicht relativieren, ne? In Ländern wie Tansania und Sambia ist die Verwendung von Stockschlägen in Schulen erlaubt. Südostasien, Länder wie Thailand, Myanmar und Philippinen erlauben körperliche Bestrafung an manchen Schulen. Dann haben wir noch die Justiz selber. Singapur und Malaysia, Stockhiebe, also Caning, sind eine gängige Strafe für bestimmte Straftaten wie Vandalismus oder Diebstahl. Ja, weiß nicht, ob man körperlich sein muss, aber nee, ich kann's nicht so sagen, wie ich es denke. Also ne, manchmal lernt man es nur so, weil man es durch Worte und durch Strafen nicht anders lernt. Da muss man das wahrscheinlich so machen, wenn es so eingeprägt ist. Aber ich weiß es nicht, ich will es gar keinen, also keine Ahnung. In Saudi-Arabien und Iran kennen wir, glaube ich, alle. Körperliche Strafen wie Auspeitschung sind Bestandteil des Scharia-Rechtsprechungsgesetzes. So, die Geschichte in Deutschland. Ich will es einfach nur mal durchgehen, weil mich hat am meisten schockiert, das kommt nämlich noch, wie lange das einfach okay ist, dass man Kinder schlägt. So, und wie lange das also auch in unseren Köpfen eingeprägt ist, dass es halt normal ist. So, und wie viel psychologisch wir da hingehen, dass wir eben dann auch BDSM gut finden. Es ist halt so. In Deutschland durchlief der rechtliche Schutz von Kindern von körperlicher Gewalt eine mehrstufige Entwicklung. 1900, Einführung des bürgerlichen Gesetzbuches. Eltern hatten gemäß § 1631 BGB ein Züchtigungsrecht, das körperliche Strafen ausdrücklich erlaubte. Lehrer hatten ein ähnliches Recht. Wie verrückt. 1928, jetzt finden wir uns bei 28, Einschränkungen in Preußen. Preußen war eines der ersten Länder, das körperliche Strafen an Schulen stark regulierte. Andere deutsche Staaten zogen nur zögernd nach. 1973 sind wir jetzt schon, jetzt überleg mal. Abschaffung der Prügelstrafe in Schulen. Erst 73. Bayern war das letzte Bundesland, das die körperliche Züchtigung an Schulen offiziell abschaffte. Ja, kann man sich denken. Und jetzt sind wir bei 1980 schon. Eingrenzung des Züchtigungsrechts in der Familie. Davor ging das noch. Es wurde zunehmend kritisiert, dass körperliche Gewalt in der Erziehung gesellschaftlich akzeptiert bleibt. Rechtlich begann man, die elterliche Züchtigungsrecht zu hinterfragen. Leute, und jetzt kommt's. 2000! Leute, 2000! Einführung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung. Erst 2000 wurde das eingeführt, Leute. Mit der Reform von Paragraf 1631 Absatz 2 BGB wurde das Recht von Kindern auf eine gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankert. Wörtlich hieß es, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, seelische Verletzung und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Dieser Meilenstein wurde stark von gesellschaftlichen Druck und Kampagnen wie gewaltfreie Erziehung beeinflusst. 2000, Leute. Erst da war es straffrei zu sagen, strafbar zu sagen, ja, ich schlag mein Kind. Vorher nicht. Vorher konntest du es backpfeifen und schlagen, wie du wolltest. Das ist ja Erziehung. Das ist Erziehung, ne? Also hier ist es jetzt wirklich Erziehung bei BDSM, aber naja. Entwicklung in Europa. In Europa hat es halt das Verbot der körperlichen Strafen unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen. Einige Länder waren so Vorreiter, während andere später und zögernd nachfolgten, ne? Die ersten waren Schweden 1979. Die waren das erste Land, die Form körperlicher Bestrafung in Familien verbot. Sie setzte ein globales Signal und startet umfassende Aufklärungskampagnen. 79, wir sind 20 Jahre später erst. Na, 21 Jahre. Also ich find's crazy. Überlegt mal, manche sind hier 21, das hören. Also dann kam Finnland und Norwegen und Österreich. Also Finnland 83, Norwegen 87, Österreich 89. Also Österreich war immer noch 11 Jahre vor uns. Ja, führten eben dann ebenfalls eine Nulltoleranzgrenze gegenüber Gewalt in der Erziehung. Und das bedeutet ja Schule und Dings, ne? Ja, 1990er haben dann nach und nach die ganzen Länder nachgezogen. 96 war Italien. 2000 waren wir. Vereinigtes Königreich teilweise erlaubt, solange sie angemessen sind. Ist bis heute so. Sie dürfen noch Kinder schlagen, solange es halt angemessen ist. Was ist denn angemessen? Also, Osteuropa, Länder wie Polen 2010 und Ungarn 2004 folgten später, als sie bei der Gesellschaft den Druck verstärkte. Einige Länder wie Russland haben bis heute keine umfassenden Verbote. Körperliche Strafen und Familienkontext sind dort oft erlaubt. Gesamteuropäische Regelungen, vor 1990 alle Mitgliedstaaten auf, Gewalt gegen Kinder vollständig zu verbieten. Bis 2023 haben 34 von 47 Mitgliedstaaten der Europäischen Rats ein vollständiges Verbot verabschiedet. Traurig. Wirklich traurig. Weil, also, es ist immer der eigene Fehler, wenn das Kind verzogen ist. Und es gibt ja nicht ohne Grund das Wort verzogen, ne? Und ja, ich finde, man könnte sich selber bestrafen, sich selber schlagen. Ich finde, es sollte Erziehungsschulen geben, dass Leute klar werden, wie man erzieht und was nicht geht und was geht. Also ich sehe es ja an dem Bruder von meinem Neffen. Es ist ein Stiefbruder, muss man ja dazu sagen. Der schlägt Ärzte, der spuckt in Schulen rum, ja, weil die ihm alles durchgehen lassen, weil die nicht konsequent sind. Und jetzt soll man das Kind schlagen dafür oder wie? Also ne, es ergibt doch gar keinen Sinn. Naja, Entwicklung in Deutschland und zwar jetzt die Schulen. Das ist ganz interessant. Ich weiß, manche kotzt das hier an und langweilt das. Ich finde es todesinteressant. Ich mache hier heute so eine Art-Doku, ne, draus. Also von daher müsst ihr da jetzt durch. Wir sind ja auch schon bald bei BDSM. Früheres 19. Jahrhundert bis 20. Jahrhundert. Preußische Schulordnung. Körperliche Bestrafung war ein integraler Bestandteil des Schulalltags. Lehrer hatten das Recht, Schüler zu züchtigen, um Disziplin aufrechtzuerhalten. Dies wurde mit den Vorstellungen gegründet, dass Strafen im Interesse der Bildung notwendig seien. Typische Strafen waren Rohrstock, Ohrfeigen, Knien auf Körnern oder Scheiten. Hatte das mal jemand, also die älteren Leute, die da zuhören, gab es bei euch sowas in der Schule, dass man sich knien musste auf Körner oder Scheite? Ich habe das vorher noch nie gehört. Erst durch BDSM so ein bisschen. Ich habe das wirklich, ich kenne das gar nicht. Ja, und Lehrer genossen in dieser Hinsicht fast uneingeschränkte Autorität. 20. Jahrhundert, Weimarer Republik 1919 bis 1933. Erste Diskussionen über die Einschränkung von Gewalt in Schulen wurden laut, insbesondere progressiven Bildungsbewegung bei der Reformationspädagogik. Dennoch blieb die Prügelstrafe weiter bereit. Dann kam die NS-Zeit, also 33 bis 45. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden körperliche Strafen an Schulen weitgehend akzeptiert und galten als disziplinierende Maßnahmen. Schulen waren autoritär organisiert und Züchtigungen wurden regelmäßig praktiziert. Wir wissen es alle, es ist verrückt. Dann kam die Nachkriegszeit, also 45 bis 70. Körperliche Bestrafungen blieben an der Schule üblich, sowohl in der DDR als auch in der BRD. Besonders der Rohrstock und Ohrfeigen wurden weiterhin genutzt. Das heißt, in der DDR wurden Leute noch richtig geprügelt? Das wusste ich gar nicht. Obwohl erst pädagogische Konzepte diese Methode in Frage stellten. Abschaffung der Prügelstrafen 1960 bis 70. Die gesellschaftliche Reformbewegung führte zu einem Umdenken. Die Prügelstrafe wurde als veraltet und unvereinbar mit modernen Bildungszielen angesehen. 1969, der Rohrstock wurde in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern aus Schulen verbannt. 1973, Bayern war das letzte Bundesland, das die Prügelstrafe offiziell abschaffte. Also, bis 1973 konnte man in der Schule einfach verprügelt werden, ohne dass es... Irgendwie habe ich mal was gehört, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Zusammenhang war und überhaupt die ganze Sache, dass viele, also gerade in der DDR, viele alte so Offiziere und sowas, die dann irgendwie umgeschwenkt sind auf Lehrer, die dann da noch ihre Wut und alles rausgelassen haben mit Prügelsachen und so weiter und das ist total ungerechtfertigt war, aber ich, boah, wer war es mal, eine Doku oder irgendjemand hat mir das erzählt, ich weiß das alles gar nicht mehr. Ja, Entwicklung in Europa. Nordische Länder. Schweden 1914. Körperliche Strafen wurden bereits 1914 in schwedischen Schulen verboten. Schweden war als Vorreiter, guck mal, 1914. Boah, wow, was für ein Land, ne? Voll gut. Als Vorreiter in der Reform des Schulsystems. Norwegen und Dänemark, ähnlich wie Schweden, wurden körperliche Strafen in Schulen früh abgeschafft. Großbritannien. Körperlich Strafen wie Schläge mit Stock und auf den aus dem Twase einen Lederriemen waren bis oder ach so oder dem, okay, waren bis 1980 üblich. 80, ey, boah. In England und Wales wurde die Prügelstrafe 87 in staatlichen Schulen abgeschrieben, 98 auch in privaten Schulen. Wie bitte? Also das alleine 87 haben die dann auf normalen Schulen gesagt, okay, also staatliche Schulen, okay, aber privat, da durften wir bis 98 weiter prügeln. Also Frankreich, körperliche Strafen 1970 abgeschafft oder verboten. In Deutschland vollständig 73. Also Frankreich war noch vor uns, das alleine zeigt doch schon, wie armselig das ist. Osteuropa, die vielen sozialen Länder wie Polen, sozialen, sozialistischen Länder wie Polen und Sowjetunion waren körperliche Strafen offiziell verpönt, wurde aber in der Praxis oft angewandt, insbesondere in Internaten und Heimen. Ja, auch in Kinderheimen, ne? Boah, das will ich alles gar nicht wissen, also. Süd- und Osteuropa, in Ländern wie Griechenland und Italien dauerte die Abschaffung der körperlichen Strafen länger. Hier wurde sie erst 1980 und 90 vollständig verboten. Ja, so, wir sind durch den Bildungsteil durch. Jetzt kommen wir zu der Psychologie BDSM-Strafen und was dahinter steckt. Ja, ich habe das aufgeteilt in 5 Punkte und einmal noch die mediale Darstellung. Ich gehe das mal mit euch durch einfach, ne? Also, erstens Wiederholung und Verarbeitung von Kindheitserfahrungen. Wir gehen jetzt darum, was Psychologie BDSM-mäßig, ne? Warum will man das im BDSM? Warum fordert man das ein? Warum gibt es das im BDSM und so weiter? Erstens der Wiederholungszwang. Menschen neigen dazu, belastende Erfahrungen aus der Kindheit im Erwachsenenalter in veränderten Kontexten zu wiederholen. Oft in einer Form, in der sie mehr Kontrolle über die Situation haben. Ein Mann, der früher durch Bestrafung geprägt wurde, könnte die Erfahrung in einem sicheren Rahmen, zum Beispiel BDSM, erneut erleben wollen, um sie emotional zu verarbeiten. Ja. Und ich weiß nicht, ob es da jetzt noch drin steht, aber es ist ja oft dann so, dass das vielleicht auch das einzige Mittel ist, was du gelernt hast, dich zu bewegen im Leben. Also, dass sozusagen dein Rahmen war. Immer wenn du irgendwo ausgeschlagen hast, hast du Schläge bekommen oder ne, andere Strafen. Und dass du das irgendwie auch brauchst als Lebensweg und dich das irgendwie auch anmacht dann dadurch, ne? Dann haben wir noch Macht- und Kontrollaspekt. Wenn Bestrafungen in der Kindheit erlitten wurden, waren sie oft mit Machtlosigkeit verbunden. Im Erwachsenenalter kann das freiwillige Erleben ähnlicher Situationen das Gefühl von Kontrolle oder sogar von Genuss zurückbringen, indem es die Dynamik umkehrt. Ja, das habe ich super oft. Dass man sagt, jetzt habe ich die Kontrolle darüber, jetzt bin ich erwachsen, jetzt will ich das nochmal spüren, aber anders. Also es ist vielen gar nicht bewusst, aber es passiert einfach bei vielen, gerade so die Älteren natürlich. Die Jungen sind da komplett von ausgeschlossen, weil die meisten kennen das aus Schulen gar nicht. Die kennen vielleicht mal. Ja, ich habe auch mal gefragt, so mal rumgefragt, was die meisten so kennen, aber die meisten kennen wirklich nur so in der Ecke stehen, Stubenarrest. Wie bei mir früher meine Oma immer gesagt hat, ohne Socken schlafen. Ich war immer ein Kind, das immer mit Socken geschlafen hat, weil ich immer Eisfüße hatte. Und dann hat sie gesagt, ja, also heute gehst du ohne Socken ins Bett. Ja, es ist lustig, aber ne, es gibt viele, die schlimmere Strafen. Ich habe selber ja auch erlebt, dass ich verprügelt wurde und dann mein Zimmer mit Licht aus und ich hasse es bis heute so richtig im Dunkeln zu sein. Ne, so. Also, ich weiß noch, ich war auf so einer Gartenparty. Boah, wie erkläre ich das? Auf einer Gartenparty und man konnte zu Fuß zurück nach Hause gehen. War ein langer Weg, aber ging. Aber dann, man musste da so durch so eine Art, nicht Wald, aber so ein Waldweg. Wisst ihr? Der rechts war Wasser, also, ne, aber links war Wald und es war stockfinster, es gab keine einzige Laterne, es war wirklich, konnte man die Hand vor Augen nicht sehen. Und ich musste zurückgehen mit einem, ja, Bekannten, ich würde nur das höchst bekannt nennen, Bekannten, und der war hacke besoffen, das heißt, ich musste irgendwie geradeaus gehen und ich hatte immer zu Angst, stell dir mal vor, gleich kommt jemand vor, also Angst, also Dunkelheit macht mir so unglaublich Angst, so richtige Dunkelheit, dass ich kann das einfach nicht leiden, ne, also, oh, und der immer gesagt, ist doch lustig, hahaha, und das stehen bleiben, das Foto machen. Ich sag, nein, ich will nach Hause, das triggert mich hier gerade, ne, also, das kann einen auch immer noch triggern, ich kann das zwar aushalten, alles gut, ich würde es mich jetzt aber zum Beispiel nicht unbedingt, ach so, ja, genau, nicht mit Absicht zu Leibe führen oder Leide führen. Jetzt würden wahrscheinlich manche fragen, wie war das denn, als ich zur Domina ausgebildet wurde und da dann mal geschlagen wurde, weil ich wurde ja geschlagen. Ich wurde jetzt aber nicht mit einem Gürtel oder so geschlagen, sondern einfach mit der Hand, ne? Also Ich will jetzt gar nicht zu viel davon erzählen, und es triggert bestimmt auch einige. Ja, also, so gängigste Strafe war halt Backpfeife. Meistens. Also, Schubsen war auch so ein Ding. Ich weiß gar nicht warum. Meine Mutter war so eine Schubserin. Ich musste immer aufpassen, dass ich nicht die Treppe runterfliege. Also, weiß nicht, ich glaube, das war so ihr körperliches Ding. Vielleicht war das bei ihr früher auch so ein Ding. Ich weiß es nicht. Aber das war so ein Ding. Und dann halt Backpfeifen. Aber so richtig heftig. In meiner Kindheit. Ja. Halt auch so körperlich kneifen und fest am Arm packen. Das kann ich bis heute nicht. Weiß auch nicht. Entweder bin ich dadurch so empfindlich nervlich geworden. Oder an sich war ich schon immer sehr feinfühlig nervlich. Man hat ja auch mal einen Test mit mir gemacht. Wie heißt es denn nochmal? Auf Feinfühligkeit meine ich jetzt nicht, aber. Naja, das hier auf jeden Fall. Ach, Hochsensibilität. Ich weiß bis heute nicht, was da rausgekommen ist. Stell dir mal vor, da ist was rausgekommen, dass ich hochsensibel bin. Aber es ist super lange her und meine Mutter hat mir das damals einfach alles immer nicht erzählt. Keine Ahnung. Ne? Vielleicht war es da das so ein Grund für sie, dass sie dann sagen konnte, ja, das und das, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man mich heute so am Arm, kennt doch mal das manchmal wie, halt, warte mal kurz, und dann hält man jemanden am Arm fest. Das alleine schon kann ich nicht, kriege ich sofort blaue Flecken am Arm. Ich weiß nicht, ob ich da sowieso sehr empfindlich bin oder ob es das getriggert hat, dass meine Mutter mir dann früher das mal so und dann so geschüttelt und so. Naja, also ich will gar nicht wissen, was mir als Baby widerfahren ist. Ja, aber genau, nochmal darauf zurückzukommen. Ob es mich jetzt irgendwie getriggert hat, dass dann mir die Domina damals, Entschuldigung, falls jemand Bauch hört, Domina damals, sagen wir mal, so eine Backpfeife gegeben hat oder mich geschlagen hat oder ähnliches, aber nee. Also, das Gute war, dass ich auch währenddessen in der Therapie war und viel aufarbeiten und verarbeiten konnte. Ich glaube sogar, es war förderlich, dass ich das gemerkt habe, diesen Schmerz, weil der Schmerz einfach anders reguliert war. Natürlich auch gemessen daran, was ich abkann, ne? Also sie hat jetzt nicht wahllos auf mich eingeprügelt, dass ich blute. Das will ich auch gar nicht, wollte ich auch nie. Ich hatte schon blaue Flecken, aber, ne, und es war halt nie richtig ins Gesicht. Also Backpfeifen waren tabu. Alleine. Oh nee, muss ich das erzählen? Naja. Also, was heißt tabu? Es war, am Anfang hatten wir das noch nicht so abgemacht. Und dann hat sie mir Backpfeifen gegeben, 2 Stück. Und ich habe gedacht, hä? Wieso juckt mein Gesicht so, ne? Also ich saß in der Uni, habe gar nicht drüber nachgedacht. Mein Gesicht juckt so, ich kratz so, wie es halt so ist, wenn manchmal wie so ein Mückenstich ist, ne? Aber so an der Wange, kratz so, und dann guckt mich irgendjemand an, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, und sagt so, na, hast eine wilde Nacht gehabt oder so, irgendwie sowas. Und ich so, hä? Na, auf jeden Fall irgendwann, dann habe ich geguckt im Badezimmer, und dann war mein ganzes Gesicht voller kleiner blauer Flecken. Das kam natürlich von dem Kratzen, weil meine Haut da nicht mit klarkam. Und das lief dann halt hoch bis zum Auge. Das konnte ich halt nicht einordnen, einstufen. Naja, ja. Und danach war das dann Geschichte, weil immer wenn ich mich dann gekratzt, es hat halt immer Todes gejuckt. Ne? Klar, da sind Äderchen geplatzt, es war ein Heilungsprozess, aber der Heilungsprozess, den habe ich dann sozusagen aufgekratzt. Und dann habe ich, mein ganzes Gesicht war blau, und dann hat jeder gedacht, ich, ne, und ich musste ich immer sagen, ich bin gegen den Türrahmen gerannt. So dieses typische Klischee. Naja, ihr könnt es euch denken. Auf jeden Fall war es dann eh tabu, und sowieso hat es mir auch nicht gefallen. Und ja, weiß ich nicht. Muss halt für mich persönlich nicht sein. Hat aber nichts getriggert. Und ich finde eher, dass es gut war für mich. Dann haben wir zweitens Verknüpfung von Strafen und Zuneigung. Ambivalente Bindung. Kinder, die Bestrafung mit Zuneigung verknüpft haben, in Klammern, ich werde nur bestraft, weil meine Eltern mich lieben, können diese emotionale Verknüpfung im Erwachsenenalter tragen. Solche Männer suchen möglicherweise unbewusst die gleiche Dynamik in Beziehungen oder sexuellen Spielen. Genau das meinte ich am Anfang, ne? Also es gibt viele, die sagen, ne, das ist Love Language bei meinen Eltern gewesen. Die lieben mich, die bestrafen mich, weil sie mich lieben, und suchen das dann im Umkehrschluss dann im Erwachsenenalter auch, weil sie halt eben so gepolt sind, erzogen worden, ne? Ganz klar. Dann gibt es noch Sehnsucht nach klaren Strukturen. Bestrafung und Strenge schaffen eine klare Hierarchie, die für manche Menschen Sicherheit und, habe ich auch gesagt, Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Devote Männer können sich durch solche Interaktionen zurück in eine Situation versetzt fühlen, für die, in der, was, in der die Welt einfacher und klarer war. Ja, genau. Also ungefähr so habe ich es gesagt. Und dann halt eben auch noch, ne, wir wissen es alle, ey, überleg doch mal, wie früher so ein Sonntag war. Auch wenn der Sonntag vielleicht langweilig war, oder, aber der einzige Sinn war, man frühstückt morgens zusammen, Und dann war es so, wer hat Zeit? Man hat seine Inline angezogen und ist dann zum Nachbarn rüber und dann hat man sich irgendwo getroffen. Dann war man stundenlang mit den Inline unterwegs, hat sich irgendwelche Geschichten erzählt oder hat gespielt einfach, hat sich vielleicht noch ein Eis holen dürfen oder man hat dann zu Hause noch ein Eis bekommen. Dann hat man gechillt, dann durfte man vielleicht noch irgendeine Serie gucken, wenn überhaupt. Und dann gab es Abendbrot und das war einfach ein Sonntag. Heute sitzt du da und denkst, Gott, meine Steuererklärung ist noch nicht fertig. Aber morgen muss ich wieder arbeiten, morgen 6 Uhr aufstehen, aber dann gehe ich heute ins Bett. Was koche ich mir? Muss die Wäsche noch machen, muss den Haushalt noch machen. Oh, ich muss mich aber auch bei meinen Freunden natürlich noch melden. Oh, ich habe nicht mal mehr Zeit, die und die Serie zu Ende zu. Und so, also, ne? Wir können es uns alle vorstellen. Deswegen, also viele sehen in BDSM einfach auch so eine Rückführung zu einfachen Zeiten, dass Leute einfach die Macht für alles übernehmen. Daraus resultiert natürlich auch oft die Übertreibung von Kerker mich ein, ne? Ich habe gar keine Sorgen, gar keine Probleme mehr. Aber die abgeschwächte Form ist halt eben, sich dann genau diese klare disziplinäre Struktur zu suchen. Mit natürlich Bestrafungsdynamik, ja. Gut, drittens ist Erotisierung von Macht und Bestrafung, also Konditionierung. Wenn körperliche Bestrafungen in der Jugend mit intensiven körperlichen Empfindungen verbunden waren, zum Beispiel Schmerz, Scham, Adrenalin, können diese Gefühle später erotisch aufgeladen werden. Das Gehirn verknüpft den Zustand der Erregung mit der Bestrafung. Ja, also einfach, ja, Konditionierung ist ganz gut gesagt, ne? Ja, jemanden immer wieder das Gleiche zufügen, dabei vielleicht irgendwie einen gewissen Schmerz, Scham, irgendwas haben und dann später das wiederholen und denken, oh, genau das Gleiche. Also dass das Gehirn ist so stark konditioniert, so stark abhängig von Wiederholungen und lernfähig von Wiederholungen, dass das natürlich super verknüpft werden kann im BDSM. Ich sage aber auch immer, ne, die Strafen ziehen am besten, was heißt Strafen? Die Züchtigung zieht am besten, weil man es kennt. Und wenn man es nur kennt aus Dokus und wenn man es nur kennt von Erzählungen, jeder hat doch schon mal von jemandem gehört, der Backpfeifen bekommen hat, oder nicht? Also, ne, so. Das ist schon mal, mach es. Klares Machtverhältnis so. Und dann haben wir Tabu und Lust. Bestrafung ist oft mit Scham und Tabu behaftet. Gerade diese Tabuisierung macht den Reiz für viele Menschen aus, da die Tabus oft eine Verstärkung sexueller Anziehungskraft haben. Ja, ne, also wie ich sag's ja immer bei Pornos gucken, irgendwann reizt es einen nicht mehr, sondern der Reiz ist immer dafür, ich muss noch weitergehen, ich muss noch schmutziger und es muss noch dirtiger sein. Oder es ist halt eben, ich habe das nie erlebt, ich will es aber auch mal erleben. Das ist bestimmt krass so. Ne? Einfach so eine Backpfeife zu. Für viele Männer ist ja einfach so, boah, mal eine Backpfeife zu bekommen. Das sieht man dann ja oft im sexuellen Leben einfach, dass die dann sagen, oh, ne, die Frau reitet den Mann oder so, und jetzt schlag mich einfach mal oder sowas, ne? Aber das ist ja alleine schon der Reiz, dieses Ausprobieren von Grenzen überschreiten und so weiter. Gut, kommen wir zu Punkt 4, das ist mein Lieblingswort, ne? Devotion, so, und Unterwerfung als Bedürfnis. Da haben wir das psychologische Bedürfnis. Devote Menschen haben oft ein tiefes Bedürfnis, Kontrolle abzugeben und sich in einer Ru sich Oh mein Gott, mein Bauch, Entschuldigung. Und sich einer Autorität zu unterwerfen. Die Bestrafung symbolisiert dabei die ultimative Macht des dominanten Partners und erfüllt das Bedürfnis nach Unterwerfung. Ich habe gerade gelesen, gar nicht gelesen, wisst ihr? Ich habe gar nicht verstanden, was ich gelesen habe. Ich muss kurz lesen. Ihr müsst kurz jetzt aushalten. Ach so, okay, ja. Genau, das Bedürfnis sozusagen dahinter, ne? Kontrolle abzugeben und sich einer Autorität zu unterwerfen. Ja, ist aber auch eine Sache, die man erlernt hat durchs Leben, ne? Ist halt nun mal so. Der Lehrer ist der Kindergärtner ist der über dir, die Eltern sind die über dir. Ja, dann haben wir noch Erlaubnis und verletzlich zu sein. Mensch, wie lese ich denn? Erlaubnis, verletzlich zu sein, so? Bestraft zu werden erlaubt einem devoten Menschen, sich verletzlich zu zeigen, ohne dafür verurteilt zu werden. Dies schafft eine paradoxe Situation von Sicherheit im Schmerz. Och, das ist aber schön, Sicherheit im Schmerz. Das ist richtig wunderschön. Das muss ich mal kurz kopieren. Schreibe ich heute bei OF zu meinen Bildern. Deine Sicherheit im Schmerz. Mein Gott, das habe ich aber toll gesagt. Ich bin aber auch ein Genie. Oh, Leute, ich bin durch schon wieder. Ich habe voll Hunger. Es ist 12. Mann, oh Mann. Ruhe, Bauch. Ja. ich weiß auch nicht, aber es ist jetzt anders. Normalerweise trinke ich meinen Kaffee. Also ich mache mir mal Latte Macchiato morgens, ne? Richtig geil. Und durch den Vollautomaten. Und dann habe ich einfach so bis eins, zwei keinen Hunger. Jetzt durch diesen normalen Filterkaffee kriege ich immer Todeshunger. Gibt es da einen Unterschied für die Kaffeeprofis unter euch? Das wundert mich total. Also ich muss sagen, ich habe nicht richtig Hunger, aber mein Magen knurrt sehr doll. Genau, jetzt kommen wir noch zu Punkt 5. Das sind die gesellschaftlichen Einflüsse und Rollenbilder. Männlichkeit und Strafe. Ach so, das gehört zusammen übrigens, ja. Männlichkeit und Strafe. Männer, die in ihrer Kindheit und Jugend strenge gesellschaftliche Rollenbilder unterworfen waren, könnten in Erwachsenenalter diese Zwänge durch devote Rollenspiele aufbrechen. Bestrafung wird hier zur Möglichkeit, dies von der Erwartung ständiger Stärke und Kontrolle zu befreien. Ja, also ich weiß nicht, wie oft, das ist mir aber auch super doll am Anfang aufgefallen, wie viele devote Männer eine führende Position haben. So der übertriebene Geschäftsmann, der will einfach nur mal loslassen, ne? Der will einfach dieses, ich hasse dieses Rollenbild, ich bin so nicht, ich möchte aufbrechen, ich möchte das jetzt so und so. Das finde ich faszinierend, aber auch gut, dass die das für sich merken, weil viele sind einfach auch gefangen in dem Rollenbild und kriegen dann Burnout oder psychische Störungen, Belastungen und so weiter, weil sie eben damit gar nicht konform gehen können, was in ihrem Inneren ist, ne? Also das Innere sagt dir schon, wohin du willst. Und es ist doch schön, nicht verurteilt zu werden für das, was man eben ist von einer dominanten Frau. So, ne? Dann haben wir noch, genau, das gehört ja noch dazu, die mediale Darstellung, erotisierende Darstellung von Macht und Bestrafung, zum Beispiel in BDSM-Literatur oder Film, können das Interesse an solchen Fantasien fördern und normalisieren. Genau, denke ich nämlich auch. Weil heutzutage haben wir wirklich ein großes Mittel, nämlich die Social-Media-Welt oder überhaupt das Internet, um uns das bewusst zu machen, was wir mögen, was wir cool finden und können es dadurch eben verarbeiten, was man eben was einem widerfahren ist, was man erlebt hat oder eben was man so vom Sehen her kennt. Ja. Mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht zu sagen, Leute. Meine Füße sind kalt, ich habe keine Socken an. Warum auch immer, fragt mich nicht. Habe ich heute Morgen vergessen anzuziehen. Ich muss jetzt Wäsche waschen. Dann mache ich mir währenddessen schön mein Brot und mein Ei. Jeden Morgen schönes Ei. Oh, ich stehe so drauf, ne? Ich weiß auch nicht. Und dann, ja, heute ist Freitag übrigens bei mir. Ich dachte, ich nehme mal zeitig auf, weil heute habe ich ein gutes Zeitfenster mittagspausenmäßig verschoben. Ich muss erst, ja, jetzt gleich 12:08 Uhr jetzt. Ich muss gleich noch zwei Anrufe machen. Dann bin ich durch mit Anrufen, also mit, wie sagt man, außenliegenden Arbeiten. Intern geht es weiter, aber das kann ich alles mir gut einteilen jetzt übers Wochenende. Und dann fahre ich schon nächste Woche Dienstag auf mein Valentinstagsgeschenk sozusagen. Also ich sammle gerade, weil Leute mich ja fragen, was ich mir zum Valentinstag wünsche, sammle ich gerade für ein Wellness-Hotel einfach so einen Aufenthalt da ganz chillig, weil ja, durch die Krankheit und so bin ich jetzt echt so akkumäßig total am Ende, es blinkt schon, weil wisst ihr, wenn man so einen Akku hat, der so rot ist und dann fängt er an zu blinken, so ist es bei mir gerade. Deswegen dachte ich mir, ich gönne mir das und ich dadurch, dass jetzt nächste Woche nicht so viel anliegt, aber die nächsten Wochen darauf habe ich ständig irgendeinen Termin, dachte ich, mache ich es jetzt einfach gleich. Scheiß drauf. Mein Vater hat Gott sei Dank auch Zeit, also der kommt da jetzt nicht hin, aber das ist in der Nähe von ihm, wo dass ich ihn besuchen kann, sein Auto vor allem kriegen kann, weil man kommt da sonst nicht hin. Und ja, es mir einfach mal wieder gut gehen lassen kann. 3 Nächte einfach. Und dann, ja, sieht die Welt hoffentlich schon wieder anders aus. Natürlich mache ich, nehme ich ein paar Outfits mit und mache wieder schöne neue Bilder. Ich kann es einfach nicht anders. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich bin halt so. Was ist für mich auch ein bisschen Freizeit, weil ich fühle mich dann selber ja auch wieder. Ich sehe mich dann und meine dominante Ader braucht das einfach natürlich auch. Ob ich jetzt Videos mache, weiß ich noch nicht. Das ist immer noch ein ganz anderes Level. Ich habe zwar Bock, aber ich weiß nicht, ob ich dafür so aussehe. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist keine Ahnung. Ja. Oh, schön, letzter Huste noch. Ihr habt es alle vermisst, ich weiß. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen, glaube ich. Ja, juhu. Ich bemühe mich, dass ihr mich nächste Woche wieder in alter Frische hört, natürlich. Ich werde richtig ausspannen. Ich werde in die Sauna gehen. Ich werde in den Pool. Ich werde schwimmen gehen. Und dann bin ich wieder eine frische, neue Sabina. Dann habt ihr mich wieder. Und bald ist ja auch schon die Jubiläumsfolge, Leute. Gerne noch melden, wer noch was schreiben möchte. Ich habe schon vereinzelt ein paar Sachen. Es wird aber langsam Zeit, dass ich das zusammenfüge. Das Problem ist, ich habe schon drei Sachen bekommen. Aber ich habe vergessen, das mir zu kopieren. Jetzt muss ich das erstmal wieder suchen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht eine eigene E-Mail-Adresse dafür einrichte. Ich weiß es aber noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Und wenn es nur drei Sätze sind, es wäre super wichtig und schön. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall in alter Frische nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.